in all meinen Jobs war es tatsächlich so, dass ich geholt wurde, um etwas anders zu machen, um etwas Neues zu machen, um Innovation reinzubringen. Also bei der Bild war ich die erste Social-Media-Redakteurin, die vor allem damals gesagt hat, wir brauchen die Homepage nicht mehr für Reichweiten. Beim Spiegel war ich die, die von Bild kam und gesagt hat, wir müssen unsere Geschichten anders verpacken, um überhaupt noch LeserInnen zu erreichen, lasst mal andere Zeilen machen. So, und dann bin ich als Nichtgenossin zur SPD gegangen. Das heißt, ich kenne inzwischen alle Tricks eigentlich, die man braucht, um Innovationen in einer Organisation umzusetzen.
Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Rocket Fuel, meinem Podcast zu Transformation und Change. Und heute freue ich mich sehr, habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Karline Mohr ist da. Hallo Karline, grüß dich.
Hallo Oliver, grüß dich auch.
Ich bin über dich quasi oder auf dich aufmerksam geworden durch einen sehr coolen Post bei LinkedIn. Da saßt du, glaube ich, rauchend in der Parteizentrale von da habe ich angefangen zu lesen, wahrscheinlich das Bild hat mich getriggert. Und da habe ich festgestellt, boah, die hat ja so eine coole Karriere gemacht, ist klassisch journalistisch. Und dann aber warst du tatsächlich auch mal für damals die Kommunikation auch von Olaf Scholz zuständig. Und da habe ich gedacht, das finde ich ja total spannend. Also was verändert sich heutzutage in Kommunikation, sowohl bei den klassischen Medien, weil da hast du viel Erfahrung, machst unter anderem auch bei der Bild, musst du gleich nochmal in Ruhe erzählen, aber auch vor allen Dingen auch in der Politik, was passiert da gerade? Und deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Und leg da mal los. Wie hat das alles angefangen? Wusstest du als Kind schon, dass du schreiben wolltest?
Ja, das wusste ich schon als Kind, dass ich schreiben möchte. Ich möchte aber einmal ganz kurz zur Einordnung, zu diesem Bild, das du gerade angesprochen hast, weil wir tatsächlich nicht Kette rauchend im Willy Brandt-Haus im Büro gearbeitet haben, sondern die Geschichte, die dahinter steckt, ist die folgende, dass nach dem Tod von Helmut Schmidt darüber beraten wurde im Präsidium, ob es nicht ihm zu Ehren eine schöne Idee wäre, an seinem Todestag das Rauchen zu erlauben im Präsidiumssaal. Das geht natürlich nicht, weil das ist irgendein Das Datum jetzt leider nicht mehr das Todesdatum, aber es ist ein schnöder Tag im Sommer und da kannst du nicht einfach sagen, prima, jetzt wird geraucht. Und weil man diese Idee der Geste aber so schön fand, hat man gesagt, wie wäre es denn, wenn wir es an seinem Geburtstag erlauben? Sein Geburtstag, Helmut Schmidts Geburtstag, ist nämlich der 23. Dezember und da ist sowieso niemand da. Das sind Betriebsferien, Willy Brandt-Haus ist leer und dann hat man das also entschieden, weil man sich dachte, oh, prima, das ist ja eine schöne Geste, ohne besonderes Risiko. Ja, womit man nicht gerechnet hatte, war, dass Karline Mohr sich am 23. Dezember natürlich aufs Radl schwingen würde, um nur deshalb in die Parteizentrale zu fahren, um im Helmut-Schmidt-Saal eine Zigarette zu rauchen. Und weil ich nicht sicher war, weil das hatte einfach noch nie jemand gemacht, hat einfach vorher noch keiner ausprobiert. Und ich war mir halt nicht sicher, was passieren würde. Gehen die Feuermelder an? Geht die Sprinkleranlage an? Wird das Willy Brandt-Haus gestürmt, vom SEK werde ich rausgetragen, habe ich gedacht, ich brauche einen Verbündeten und ich brauche einen Verbündeten, der nicht gefeuert wird wegen sowas. Also habe ich Kevin Kühnert mitgenommen. Und das war das, waren diese beiden Fotos aus dem Willy Brandt-Haus, wie Kevin Kühnert waren noch, glaube ich, ein, zwei Kollegen dabei. Und ich im Helmut-Schmidt-Saal saßen und rauchten am 22. Dezember. Es ist übrigens nichts passiert.
Sonst wärst du jetzt nicht hier, wenn ich vom CK. Ja, aber es ist schon cool, dass das heutzutage eine Geschichte ist. Ne? Aber sie ist sehr schön. Vielen Dank fürs Teilen. wie kommt es? Das ist jetzt eine schöne Überleitung jetzt. Wie kommt es, dass du mit Kevin Kühnert dich sozusagen im Willy Brandt-Haus verabredest? Was ist bis dahin passiert in deiner Karriere?
Also, deine Eingangsfrage war, wolltest du schon immer schreiben? Das wollte ich tatsächlich schon immer. Das war irgendwie diese eine Sache, die ich besser konnte als die meisten anderen. Das war schon in der Schule so. Meine Grundschullehrerin hat mich damals, wenn wir Aufsätze schreiben mussten in der Grundschule, hat sie schon immer gesagt, Karline darf sich oben auf den Dachboden setzen und darf da ihre Geschichte zu Ende schreiben. Und sie hat gesagt, und du kommst einfach runter, wenn die Geschichte fertig ist, weil die das so schön fand, weil die gesagt hat, das Kind muss schreiben. Und als ich dann vor ein paar Jahren meinen ersten Roman geschrieben habe, musste ich mich an diese Geschichte, an diese Grundschullehrerin, Ursula Schein hieß sie, musste ich mich daran auch wieder erinnern, weil meine Lektorin, die diesen Roman betreut hat, dasselbe zu mir sagte. Ich habe gesagt, wie viele Seiten habe ich, wie weit darf ich überziehen? Müssen es genau so und so viele Zeichen sein? Und sie hat gesagt, Karline, schreib doch einfach mal, bis die Geschichte fertig ist. Ja, so war das. Genau. Das heißt, das Geschichtenerzählen, das Schreiben ist das, was mich seit Kindheit an umtreibt, antreibt, glücklich macht tatsächlich. Und in der SPD-Parteizentrale bin ich, also ich habe mein Leben lang im Journalismus dann gearbeitet, für Lokalzeitungen geschrieben, habe Journalistik studiert, ich war auf der Journalistenschule, war danach auch noch eine ganze Weile bei Springer angestellt, war, bevor ich zur SPD gegangen bin, war ich beim Spiegel als Chefin vom Dienst, bin damals gependelt zwischen Berlin und Hamburg. Ich fand Hamburg immer eine schreckliche Stadt, wollte da dann auch sehr gerne wieder weg. Und weil dieser Job beim Spiegel was ganz Tolles war und was ganz Besonderes für mich war, habe ich mich gefragt, ja, was soll ich denn jetzt noch machen im Journalismus? Was kann denn noch cooler sein als TVD beim Spiegel? Und mir ist nichts eingefallen. Und dann dachte ich, ja, vielleicht sollte ich einfach mal was ganz anderes machen. Und damals habe ich mich dann entschieden, dass ich es doch mal mit Politik versuchen könnte, weil es mir so vorkam, als könnten die auch jemanden brauchen, der gute Geschichten erzählen kann.
Aber das war nicht unbedingt dein Jugendtraum, mal in die Politik zu gehen.
Nein, überhaupt nicht. Bin total unpolitisch aufgewachsen.
Wie haben die reagiert irgendwie? Also wahrscheinlich, die Politik hat sich ja wahrscheinlich gefreut, weil die ja deine Expertise wollen. Wie haben deine Kolleginnen und Kollegen da drauf geguckt? Haben die den Kopf geschüttelt oder?
Ich habe, ich war mir nicht mal sicher, in welche Partei ich gehen möchte. Ich bin eine recht klassische Rot-Grün-Wählerin. Ich habe auch schon mal Angela Merkel gewählt, auch wenn ich natürlich weiß, dass ich Angela Merkel natürlich eigentlich nicht gewählt habe, sondern die CDU. Und ich habe damals ganz viel erstmal angefangen zu reden mit Leuten und gefragt, warum bist du bei den Grünen, warum bist du bei der Sozialdemokratie? Und bei den Sozis ist da noch ein bisschen mehr der Funke übergesprungen, dass ich gesagt habe, ich will zur SPD gehen. Das war 2019 und die SPD lag bei 14% und wurde in Grund und Boden geschrieben. Ne? Also gar keine Chance mehr, eine Partei am Boden, das Ende der Sozialdemokratie, bla bla bla. Das heißt, ich wurde schon echt beschmunzelt dafür, dass ich damals zur SPD gegangen bin und gesagt habe, jetzt, wir wollen die Konservativen aus der Regierung kriegen. Wie wäre es denn mal wieder mit einem sozialdemokratischen Kanzler? Also das war, glaube ich, Reaktion Nummer eins, dass Leute amüsiert waren, ein bisschen gelacht haben. Die zweite Reaktion war dann immer zu sagen, wow, aber ganz schön mutig, cool und gut, ne? Weil Sozialdemokratie, das Konzept Sozialdemokratie ist einfach ein sehr gutes. Und eine dritte Reaktion noch, die habe ich eher von älteren Kollegen, also auf hohen Führungsebenen erfahren. Und das hat mich damals dann auch tatsächlich sehr beschäftigt, die eben auch eine lange Karriere schon hinter sich haben, sehr viel Geld verdienen, irgendwelche Häuser in Potsdam abbezahlen und so. Und die sagten, sie finden das so toll, dass ich das mache, dass ich einfach was ganz anderes mache. Sie könnten das nicht mehr. Weil sie müssen jetzt diesen Standard halten. Sie müssen jetzt diese Kohle reinbringen. Sie können jetzt nicht so einen Risikomove machen. Und die mich tatsächlich mit so ein bisschen wehmütigen Augen betrachtet haben, dass ich einfach gesagt habe, warum nicht? Was soll schiefgehen?
Das ist jetzt 5 Jahre her, ne?
Mhm.
Du hast ja in deiner journalistischen Karriere eigentlich auch mal, also das Spektrum einmal von links nach rechts, weiß ich jetzt nicht, also von so ein breites Spektrum gehabt, ne? Dass du warst fast 3 Jahre bei der Bild und dann beim Spiegel. Was hast du denn dadurch diese beiden Extreme so ein bisschen gelernt?
Ich habe im Boulevard natürlich, also ich war bei der Bild Head of Social Media und New Platforms. Und das zu einer Zeit, als es das noch nicht gab. Es gab in Deutschland, das war 2013, als ich angefangen habe, es gab in Deutschland noch keine Social Media Redaktion. Also niemand hat verstanden, was jetzt eigentlich passiert, was wir machen sollen. Ich wusste auch nicht, was man machen soll. Die Qualifikation, die man damals braucht, um Social Media Redakteurin zu werden. Also meine Qualifikation bestand darin, dass ich einen Twitter-Account hatte und geblockt habe. Und das hat schon, na, also ich hatte ein Verständnis fürs Internet und wie man da Reichweiten aufbaut. Und mehr musste man im Prinzip nicht können. Wenn mir heute junge Kollegen, keine Ahnung, von der Tagesschau erzählen, was sie alles im Lebenslauf brauchen, um überhaupt eine Stelle als Social-Media-Redakteurin zu kriegen, dann denke ich, oh wow. Das war damals anders. Und bei der Bild, was man bei der Bild lernt, ist extrem schnell zu denken, laut zu denken natürlich. Und es gibt eine Mechanik, die ich am Boulevard sehr schätze, und zwar unabhängig davon, wie die politische Ausrichtung ist. Es gibt für mich ist die Idee des Boulevard eine sehr gute, nämlich zu sagen, wir erzählen Geschichten so, dass Menschen sie verstehen. Und wir hören erstmal hin, was Leute gerade wirklich umtreibt. Man muss dir vorstellen, dass in so einer Boulevardredaktion, wenn es eine bestimmte Nachricht gibt, eine Lage gibt, eine Themenlage gibt, dann wird sich gefragt, wie geht's den Leuten damit? Haben die gerade Angst oder sind die wütend? Wenn sie wütend sind, auf wen sind sie wütend? Und was können wir als JournalistInnen damit machen? Das ist sozusagen das Boulevardprinzip. Und das hat mir, als ich zur SPD gegangen bin, wahnsinnig geholfen, weil Parteizentralen oder Parteien, denen ist es ganz wichtig, ein positives Framing zu senden, klare Botschaften und bla 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 bla. Und damit senden die halt unglaublich oft an den Leuten vorbei, weil das nicht das ist, was Leute hören wollen, weil das nicht das ist, was Leute überzeugt. Und da habe ich dann wirklich so meinen Boulevardschalter wieder angeklickt und keine Ahnung, wenn es darum ging, dass der nächste Lockdown kommt und die Kulturbranche sturm gelaufen ist und die Parteizentrale will dann sagen, warum dieser Lockdown wichtig und richtig ist, dann habe ich dann, nee, das ist wirklich Quatsch. So, die Leute sind wütend, die haben Angst. Wir müssen mal bei einmal anfangen, auf Augenhöhe mit denen zu reden und denen thematisch irgendwie so zu begegnen, dass wir nicht von oben nach unten denen jetzt sagen, warum das, was wir machen, gut und richtig ist. Das will niemand hören. Da hat mir zum Beispiel das Boulevardprinzip in der Politik sehr geholfen. Beim Spiegel habe ich, das ist natürlich ein Qualitätsmedium, so wird es ja genannt. Da saß ich da am Newsdesk und da ging es eben viel mehr noch darum, für mich an dieser Stelle, wie berichten wir ausgewogen, auch mit welcher Haltung gehen wir an Themen ran. Das war damals, das war 2016, Trumps erste Amtszeit auch, ging es um die Frage, können wir uns auf einer kompletten Objektivität bewegen? Und die Antwort ist nein, eigentlich nicht. Weil du kannst jemanden wie Trump nicht neutral oder objektiv bewerten. Du kannst eine Partei wie die AfD sehr schwer objektiv und neutral bewerten, sondern du musst dir vorher als Publisher die Frage stellen, wie ist unsere Haltung dazu? Ist die AfD für uns eine normale demokratische Partei und wollen wir sie so behandeln? Oder ist sie nur eine demokratisch gewählte Partei und wir wollen sie aber anders behandeln? Also diese Frage, laden wir die Leute ein zu Interviews, zu Talkshows und so weiter. Bei Trump genau dasselbe. Wenn Trump sagt, der Mond ist aus Käse, schreiben wir dann, Trump sagt, der Mond ist aus Käse, oder einigen wir uns einmal darauf, dass es ein psychopathischer Irrer ist, der alle Instrumente des Populismus bedient, und springen wir denn nicht einfach eigentlich über sein Stöckchen? So, muss in der Zeile nicht stehen, Trump macht erneut Falschbehauptungen, um dies und das zu sagen. Und wir nehmen dieses Framing der Mutes aus Käse überhaupt erstmal nicht auf. Ne? Das waren so Themen, die mich zum Beispiel beim Spiegel umgetrieben.
Wie ist das denn grundsätzlich? Also jetzt springen wir so ein bisschen aus deiner Vita-Erzählung raus, aber hast du denn aber dann, weil das ist ja schon vom Zielpublikum, aber auch so von der grundsätzlichen Haltung ja wahrscheinlich sehr unterschiedlich, ne? Also zwischen Spiegel und Bild. Aber wenn du jetzt heute da drauf guckst, auch ein paar Jahre später, gibt es da, ich habe zunächst mehr so das Gefühl, dass es da so eine Solidarisierung sozusagen der freien Presse gibt. Ist da irgendwie auch was mittlerweile auch da kaputt gegangen? Also weißt du, weil du hast gerade gesagt, ihr habt euch von verschiedenen Aspekten dann Politik angeguckt, um wie man mit den Menschen redet. Aber eins hat ja die beiden auch sehr unterschiedlichen Medien immer das gesagt, okay, wir sind dafür da, dass wir quasi ein Teil der sozusagen der Staatsgewalt sind. Ist das heute immer noch so?
Dass Medien ein Teil der Staatsgewalt sind?
Oder findest du also gerade die Diskussion jetzt, ne, mit dem Elon Musk-Beitrag zum Beispiel und sowas, also lassen sich die Vorwürfe, dass teilweise die Investoren, die Inhalte mitmachen, was ja in Deutschland, in den USA ist das ja üblich, aber hier war das ja jetzt ja schon eigentlich noch nie so. Würdest du das jetzt aktuell so bewerten, dass sich das verändert hat? Also dass da die Medien auch Politik machen?
Ich glaube, das ist tatsächlich eine immer noch währende Diskussion, die, egal ob wir von Trump reden oder von Elon Musk oder von AfD, es ist die immer währende Frage, machen wir sie größer, wenn wir mit ihnen reden, wenn wir versuchen, sie zu entzaubern, muss man sie eigentlich ignorieren? Macht man sie größer, wenn man immer nur Gegenwind macht? Und das ist eine Das ist ja eine sehr multikomplexe Frage, die auch, da gibt es ja nicht die eine Linie, auf die sich alle Medien Deutschlands einigen und sagen, so ist es, sondern da hat eben jede Zeitung oder jeder Sender im Zweifel auch eine andere Antwort drauf. Und das ist genau das, also diese unterschiedlichen Haltungen eben zu bestimmten Themen sind auch das, was zu solchen Diskussionen führt, wie jetzt gerade beim Trump-Gastbeitrag. Der hätte so nicht in vielen Publikationen stattgefunden. Die Welt hat, also ich verstehe schon, warum die Welt das gemacht hat. Also ich halte das auch für falsch und so wie das gelaufen ist, war das nicht richtig. Aber ich verstehe den Hintergedanken zu sagen, okay, wir zeigen die Position dieses Mannes, wir bieten auch direkt die Gegenposition dazu. Ne? Es gab ja auch den Gegenkommentar und versuchen da eine Transparenz herzustellen, weil das offensichtlich viele Leute umtreibt. Was da am Ende bei rausgekommen ist, war natürlich ein Desaster.
Aber auch Aufmerksamkeit, ne? Also auch für die Welt. Ja. Als du bei der SPD dann angefangen hast, du hast schon gesagt, also eigentlich ein Harakiri-Kommando, ne? Sind selbst Bolkermann da bei 14%. So ein kleines Déjà-vu wahrscheinlich für die SPD. Was hast du verändert, als du dahin kamst? In welcher Rolle bist du da genau eigentlich hingekommen?
Ich war die Chefin vom Newsroom. Das heißt, da ging es um Öffentlichkeitsarbeit. Da gehörten also Social-Media-Kanäle dazu, Messenger, Website, auch E-Mails, also nicht Mitgliederkommunikation, aber wir haben uns einfach des gesamten Instrumentariums der digitalen Kommunikation bedienen können. Podcasts, genau, gehörten auch noch dazu. Und ich kam da natürlich hin, um etwas anders zu machen, um Dinge besser zu machen, als sie vielleicht bisher liefen. Und als ich da ankam, habe ich mir natürlich erstmal ein bisschen die Lage angeguckt, was passiert da. Und du musst dir vorstellen, dass es da irre Abstimmungsschleifen gab. Also wenn, keine Ahnung, Willy Brandt Geburtstag hatte, das war, glaube ich, war direkt am Anfang, als ich dort anfing, dann kommt irgendwie eine Redakteurin und legt mir drei Zitatkacheln vor. Auf der einen steht, alles Gute zum Geburtstag, Willy Brandt, Happy Birthday, Willy Brandt, herzlichen Glückwunsch, Willy Brandt, mit drei verschiedenen Fotos. Und dann sagt sie, kannst du entscheiden, welches wir nehmen und kannst du noch den Copytext abnehmen. Und ich war völlig fassungslos. Und das war, glaube ich, das allererste, was ich gemacht habe. Da ich gesagt habe, nee, das machen wir so nicht. Wir müssen mal in diese Abstimmungsprozesse reingehen. Und dann habe ich auch mit der Hausleitung, das habe ich auch schon bevor meiner Einstellung, habe ich da sehr offen zugesagt, passt mal auf, ich will nicht unter der Pressestelle stehen. Ich möchte nicht jeden Satz, den wir kommunizieren, mit irgendwem abstimmen müssen. Ich komme aus dem Journalismus, ich verstehe, wie öffentliche Kommunikation funktioniert. Deswegen habt ihr mich geholt. Dann müsst ihr mir jetzt aber auch ein gewisses Vertrauen zurückgeben. So. Und das hat auch erstmal total gut geklappt. Und das Zweite, was ich dann eben gesagt habe, war, ich gebe auch meinem Team größere Freiheiten, Dinge selber zu entscheiden und zu machen. Und da wird auch mal was schief gehen. Da kann auch mal was schief gehen. Das ist okay. Das, was mir wichtig ist, ich möchte nicht, dass jemals etwas, dass irgendjemand jemanden aus meinem Team anruft, also dass jemand aus der Spitze bei jemandem aus meinem Team anruft und den ankackt für irgendwas, für einen Fehler. Weil dann gehört Kreativität komplett auf. Dann machen die Leute gar nichts mehr. Dadurch entstehen ja diese Abstimmungsschleifen. Ich habe gesagt, ihr könnt mich jederzeit anrufen. Egal wann, ich habe mit Julia Reichelt gearbeitet, so ich weine mich nicht in den Schlaf, wenn mich mal jemand nachts um 11 anschreit. So. Das ist okay, könnt ihr machen. Und habe gleichzeitig meinem Team gesagt, macht, entscheide du. Geh mal raus damit. Das war, glaube ich, einer der größten Prozesse am Anfang, mit dem wir angefangen haben. Und wirklich nur auf dieser Prozessebene, dass wir diese Abstimmungsschleifen geändert haben. Und das, was ich immer gesagt habe, ist, Leute, ich hatte so einen Spruch, der war, solange die Aktienkurse nicht sinken, ist es kein Shitstorm. So Fehler passieren. So, es passiert sehr selten, dass das Internet kaputt geht oder eine Partei oder ein Kanzlerkandidat seinen Sieg verschenkt, weil irgendwer irgendwas im Internet gemacht hat. Das, was man, finde ich, dann im letzten Wahlkampf sehr schön gesehen hat, das, was wirklich ein Problem ist, wenn man sich in ein Flutgebiet stellt und lacht. Das ist ein kommunikatives Desaster, hands down, da machst du nichts mehr so. Aber da musst du erstmal hinkommen. Das kannst du mit einem, also was soll da passieren? Was soll passieren? Habe ich immer gesagt. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Alle mal durchatmen und machen. So, das war die, genau, das war, glaube ich, auf der Prozessebene die erste große Änderung.
Das heißt, es war ein Team von von den SPD-Leuten quasi, oder hast du ein Team mitgebracht?
Es gab dann ein bestehendes Team und ich habe natürlich dann im Laufe des Wahlkampfs wahnsinnig viel geheiert.
Ja. Hat sich dieser veränderte Art zu arbeiten, hat sich das, also ich finde es deswegen spannend, weil ich finde, ich nehme immer Politik so wahr, das ist das, was du gerade gesagt hast, die Welt geht nicht unter, wenn man einen Fehler macht. Aber ich habe so das Gefühl, sobald du auch als Politiker bist du eigentlich nur, oder Politikerin, bist du eigentlich ja nur sozusagen über Fehler sozusagen angreifbar. Ne? Also alle warten ja darauf, dass du einen Fehler machst, weil ansonsten kann es ja keiner profilieren. Das heißt, dieses aus Fehlern lernen im Prinzip ist ja in der Politik fast schon tödlich. Ne? Und du kommst da mit so einer Haltung rein. Also was macht das mit so einer Organisation, die so sozialisiert ist?
Ich hatte da nicht nur Freunde.
Okay.
Ich war dann, also gleichzeitig war ich auch nicht die Pressestelle. Ne? Also ich habe nicht Sätze oder Zitate oder Aussagen für PolitikerInnen geschrieben. Da hätte ich natürlich nochmal eine Schraube mehr angezogen. Natürlich muss man da Sachen checken. Natürlich gibt es Themen, die heikel sind oder die schwierig sind, wo ich auch ganz freiwillig nochmal Rücksprache gehalten habe und gesagt habe, guck mal, kann da nochmal jemand drauf schauen? Ist das so richtig oder ist es die richtige Richtung oder ist es zu doll? So, ne? Also es geht ja nicht im freien Fall irgendwie Dinge zu machen, sondern das war an der Stelle wirklich eine Ressourcenfrage. Wo braucht man Abstimmungen, wo nicht? Und bitte überlasst mir die Entscheidung oder gibt mir die Freiheit zu entscheiden, wann hole ich nochmal jemanden mit dazu und wann nicht.
Ja, wann ist es nach oben gekippt quasi in dieser Zeit? Also ihr habt angefangen und was waren so die ersten kleinen Schritte, wo du gemerkt hast, oh, das könnte funktionieren?
Es war richtig mühsam. Du musst eben auch erstmal ein Team, das ist wie den Käfig öffnen, weißt du? So ein bisschen. Und dann ist man erstmal ganz erschrocken über diese große Freiheit, was alles schiefgehen kann. Und überhaupt dieses Team zu bewegen, zu sagen, macht mal Sachen, probiert was aus. Mein Trick war, wenn du in bestehenden Strukturen versuchst, was zu ändern, ist das wahnsinnig mühsam, weil es ja alle schon kennen. Und irgendwer sagt dann immer, aber das haben wir doch noch nie so gemacht. Oder, aber das haben wir doch immer schon gemacht. Und es ist echt anstrengend, dagegen anzukommen. Also habe ich mir einfach komplett neue Sachen ausgedacht, wo es keine Erfahrungswerte gibt, wo sich niemand erstmal an irgendwelche Leitplanken halten kann, weil das viel, viel leichter war. Und da habe ich zum Beispiel angefangen, einen Telegram-Kanal aufzusetzen, in dem wir eine Community gesammelt haben und wo ich sehr deutlich gesagt habe, ich möchte, dass wir hier anders mit den Leuten reden. Ich möchte keine Parteisprache, ich möchte kein positives Framing, bla bla. Ich möchte, dass wir anfangen, mit den Leuten zu reden. Ich habe angefangen, einen kleinen Podcast zu machen, der hieß The Talking Red, wie The Walking Dead. Naja, egal, vielleicht war das Wortspiel auch eine Ticken überdreht. Und da habe ich auch beispielsweise interne Formate gemacht, die überhaupt nicht zum Ziel hatten, in der Öffentlichkeit sozusagen Prozentpunkte für die Partei zu holen, sondern dieses so Mini-Podcast, Podcastchen habe ich sie am Ende genannt, die nur dazu gedacht waren, auch Leute im Haus zusammenzukriegen. Also ich habe zum Beispiel so ein Format gemacht, das hieß Aus dem Maschinenraum. Und da habe ich zu meinem Team gesagt, so, wir suchen uns jetzt mal spannende Leute in diesem Haus und lassen uns von denen erklären, wie wir arbeiten. Weil erstens lernen wir uns dann alle mal besser kennen. Zweitens merken die Leute, dass wir sie wertschätzen. Drittens verstehen wir vielleicht wirklich besser, was da passiert und können mehr zusammenarbeiten. Also es war im Prinzip ein internes Format, das öffentlich lief, wenn du so willst. Und durch diese Erfindung von neuen Formaten, egal ob es Podcastchen waren oder eine Telegram-Kommunikation, kriegst du die Leute dazu, auch neue Sachen auszuprobieren, weil sie eben einfach, weil es kein Vorbild gab dafür.
Ja, super spannend. Dann hat das geklappt mit der Wahl von Olaf Scholz und wann hast du dann gemerkt, so dass das, oder war das von Anfang an klar, dass du nach der Wahl dann irgendwie gehst? Oder was hat dich bewogen, dann irgendwie doch dich nochmal umzuorientieren?
Für mich war diese Zeit nach der Wahl echt schwierig. Also ich war ja zum ersten Mal in der politischen Kommunikation und so eine Parteizentrale nach der Wahl ist echt ein einsamer Ort, was ich überhaupt nicht hatte kommen sehen. Ne? Also du musst dir vorstellen, in so einem Wahlkampf, du bist die ganze Zeit auf 100%. Ne? bearbeitest rund um die Uhr. Wenn du Abend Feierabend machst, dann guckst du noch schnell Markus Lanz oder hörst dir noch einen Podcast an und so weiter. Und dann plötzlich ist es vorbei. Und Olaf Scholz ist weg. Olaf Scholz ist einfach plötzlich im Kanzleramt und hat nichts mehr mit der Parteizentrale zu tun. Und die Parteizentrale fängt einfach wieder von vorne an. Also das ist so, als hättest du ein Mega-Projekt aufgebaut, ganz viele kleine Steinchen zusammengesetzt, ne, 3 Jahre lang. Und dann wird einfach alles so umgehauen und dann heißt es so, ja, und jetzt fangen wir von vorne an. Und ich glaube, das war dann so ein Moment, ich weiß es nicht mehr, Weltfrauentag oder irgendeine Regionalkonferenz der Partei, wo es hieß, das ist jetzt das Wichtigste auf der ganzen Welt, dass diese Regionalkonferenz gut läuft. Und ich dachte, ich kann es nicht mehr. Ich mach's nicht nochmal. Ich mach das doch jetzt nicht nochmal. Es kam mir so ein bisschen sinnlos vor. Und das, worin ich eben gut bin, ist, mir neue Sachen auszudenken. Neue Wege auszuprobieren, Dinge eben zu machen, die noch nicht alle vor mir gemacht haben. Und sowas dann auch umzusetzen. Und das ist exakt das, was man nicht braucht im Bundespresseamt oder im Kanzleramt. Oder auch diesen Kontrollverlust, den ich da ja an vielen Stellen eingefordert habe. Albtraum für eine Behörde wie das Bundespresseamt. Da wäre ich einfach die Falsche gewesen.
Ja, wer weiß, vielleicht auch nicht. Weil wenn ich da so von außen drauf gucke, wirklich auch, ich habe keine Ahnung von internen, ich bin auch in keiner Partei, kenne auch keine politischen Zusammenhänge. Aber was ich natürlich als Außenstehender wahrnehme, ist natürlich was ja auch zum Ende nach dieser Regierung geführt hat, ist ja die katastrophale, kann man nicht anders sagen, Kommunikation. Also außer, dass die sich untereinander auch gekloppt haben. Aber und das finde ich dann total spannend, ne, zu sagen, wie guckst du da drauf? Was ist denn danach auf einmal, was ist denn da schiefgegangen? Ich habe Olaf Scholz zwar schon bei Matze mal im Podcast, also ich habe noch nie jemanden sich so drumherum winden hören, auch einfach mal, wie du es gerade gesagt hast, auch mal offen über was zu reden. Ich glaube, das ist doch, ne, und das fand ich sehr schön, was du gesagt hast, dieses Boulevard, diesen Aspekt zu nehmen und einfach mal sozusagen zu gucken, was die Leute wirklich bewegt. Weil ich glaube, diese Entscheidungen, die da gefällt wurden, waren alle, also finde ich zumindest alle richtig, die sind auch langfristig wichtig, dass man die fällt. Aber man muss sie halt vernünftig erklären. Was glaubst denn du jetzt? Bleibt ja unter uns so. Was ist denn, also warum hat das nicht funktioniert?
Die Ampel oder Olaf Scholz oder beides?
Ja, im Prinzip ist das ja beides, oder?
Also rein, ich glaube, auch da gibt es ja nicht die eine Sache, sondern es ist auch natürlich ein sehr multikomplexes System, in dem das gescheitert ist. Es war auch nicht nur Christian Lindner. Ich glaube, dass inhaltlich ein Kipppunkt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes war, diese Umwidmung von den Corona-Geldern, also was die Finanzierung der Ampel betraf einfach. Das heißt, die Grundlage, die finanzielle Grundlage der Ampel war weg. Und ab dann ging es ja richtig in die Grütze. Ab da, als es dann um die Frage ging, wie können drei Parteien, die sehr unterschiedlich sind, ihre Ziele und Vorstellungen verwirklichen, wenn keine Kohle da ist. Das heißt, eigentlich müsste man Kompromisse finden und gemeinsam an etwas arbeiten. Diese Unterschiede waren da eben nicht mehr zu kitten mit Geld. Und deswegen ist das ganze Ding derartig auseinandergegangen, wäre jetzt, glaube ich, dass die Kommunikation der Ampel insgesamt, auch des Kanzlers, eine Rolle in dieser ganzen Regierungszeit gespielt hat. Auf jeden Fall. So Olaf Scholz ist nie angetreten oder wurde auch nicht gewählt, weil er irgendwie ein Feuerwerk an Esprit ist, sondern der wurde gewählt, weil die Leute glauben, dass er das gut kann. Das glaube ich auch nach wie vor. Olaf Scholz ist einer der kompetentesten Kanzler, die wir hatten. Und ich glaube, dass Olaf Scholz gleichzeitig auch auf eine sehr schwierige Kommunikationslage in diesem Land trifft. Insgesamt. Und damit meine ich, dass es werden ja oft Habeck und Scholz so gegeneinander gestellt, weil die eben so unterschiedliche Arten haben zu kommunizieren. Ne? Habeck ist der eben der Transparente, der Offene, der Zweifler, der einen mitnimmt, der auch Fehler eingesteht, der jetzt gerade im Wahlkampf auch mit Dialogformaten in den Lead geht. Und das wird ja oder wurde von vielen gefeiert, wie Robert Habeck kommuniziert. mich holt das auch an ganz vielen Stellen ab. Ich glaube aber, also und warum ist das so? Ich glaube, das hat auch was mit der digitalen Disruption zu tun. Eben damit, dass wir in einer redaktionellen Gesellschaft leben, in der Menschen nicht nur empfangen, sondern auch senden können. Und dass sie es viel mehr erwarten, dass man mit ihnen auf Augenhöhe agiert, dass man sie auch ein bisschen mehr behandelt wie RedakteurInnen, die mitentscheiden können, was wichtig ist und was nicht. Und das macht Robert Habeck sehr gut. Ich glaube, dass Robert Habeck auch in jüngeren Generationen diese Art zu kommunizieren viel, viel besser verfängt als in älteren. Also ich glaube, dass es dann, dass die Grenze nicht mal so sehr durch Lager, sondern eben durch Generationen verläuft, weil bei den Millennials fängt es eigentlich an. Ne? Also bei Leuten wie mir, die jetzt so um die 40 sind, die sagen, boah, ich brauche eigentlich jemanden, der in der Kommunikation offener ist und transparenter ist und mich mitnimmt und mich ernst nimmt und so weiter. Es gibt aber auch noch eine Generation, das sind die Xer, das sind die Boomer, die sind an Autoritäten gewöhnt. Und für die bedeutet Autorität Kompetenz, bedeutet Autorität Macht. Und das ist eben das, was Olaf Scholz erfüllt. Was ich auch verstehe, der sagt, naja, die Leute wollen, die wählen niemanden, der einer von ihnen ist, sondern die wollen jemanden, dem sie zutrauen, dieses Land anzuführen. Olaf Scholz ist eben derjenige, der diesen Wunsch nach Autorität, den es gibt bei, ich glaube, einer älteren Generation auf jeden Fall, aber bei uns in Deutschland, der diesem Wunsch mehr entspricht. Und würde man, ne, also diese Frage, was ist denn jetzt besser, Scholzens Kommunikation oder Habecks Kommunikation, weiß ich gar nicht, ob man das so klar beantworten kann.
Also kommen wir beide nicht auf den grünen Zweig, ne? Also wünscht sich die SPD, wünscht sich Olaf Scholz vielleicht das Karline-Wunder nochmal?
Nein, der braucht kein Wunder. Der muss mit seinen Inhalten überzeugen und jetzt den Menschen in unserem Land nochmal erklären, dass seine Vision von Deutschland die bessere ist als die, die Friedrich Merz darlegt. So, der braucht kein Wunder, der muss überzeugen.
Glaubst du, es klappt?
Ich glaube, es ist nicht komplett ausgeschlossen.
Wir sprechen uns in 6 Wochen wieder.
Ja.
Vielleicht so zum Abschluss nochmal. Du bist ja dann aus der Politikkommunikation raus. Jetzt bist du aktuell freiberuflich unterwegs, richtig? Du hast einen schönen Newsletter. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben selbstständig. Seit jetzt fast einem Jahr bin ich selbstständig. Ich liebe alles daran, weil ich in all meinen Jobs war es tatsächlich so, dass ich geholt wurde, um etwas anders zu machen, um etwas Neues zu machen, um Innovation reinzubringen. Also bei der Bild war ich die erste Social-Media-Redakteurin, die vor allem damals gesagt hat, wir brauchen die Homepage nicht mehr für Reichweiten. Beim Spiegel war ich die von Bild kam und gesagt hat, wir müssen unsere Geschichten anders verpacken, um überhaupt noch LeserInnen zu erreichen. Lasst mal andere Zeilen machen. Ich war zwischendurch nochmal bei einer Agentur mit dem großen Kunden Mercedes-Benz, wo es darum ging, alle Kommunikationsstränge von verschiedensten AkteurInnen mal zu bündeln, was auch echt nicht gut ankam bei allen. So, und dann bin ich als Nichtgenossin zur SPD gegangen. Das heißt, ich so, und wenn man dann neue Ideen reinbringt, neue Prozesse einführen will, auch neue inhaltliche Formate einführen will, dann kann man das ja nicht einfach machen, sondern die interne Politik, und das ist etwas, was ich erst in meinem letzten Job bei der SPD von Anfang an wusste und eingepreist habe, es macht ungefähr die Hälfte des Jobs aus, dass du nicht einfach sagst, ich habe eine geile Idee und mach das jetzt, sondern eben zu überlegen, wie kriege ich mein eigenes Team dazu mitzumachen, wie kriege ich andere, wen brauche ich überhaupt, welche Allianzen brauche ich in diesem Haus, um das machen zu können, wie kriege ich die auf meine Seite, ich kenne inzwischen alle Tricks eigentlich, die man braucht, um Innovationen in einer Organisation umzusetzen. So, und es hat mir auch immer Spaß gemacht und dann habe ich aber auch wirklich irgendwann gemerkt, wie wäre es denn, wenn ich nur noch das machen würde, was ich am besten kann, und das sind nämlich diese Formate zu entwickeln, auf neue Ideen zu kommen, mit dem digitalen Zeitalter, in diesem schnellen digitalen Wandel, die Punkte zu finden, die noch nicht komplett besetzt sind, ne? Oder wo es eigentlich noch die Chance besteht, etwas neu zu machen, etwas anders zu machen. Wenn ich nur noch das machen würde, ohne die ganze Zeit die dicken Mauern einreißen zu müssen, würde das eigentlich funktionieren? Und für mich funktioniert es jetzt gerade in diesem ersten Jahr Selbstständigkeit ganz fantastisch. Und das, was ich mache, lässt sich auch eigentlich auf einen, und da sind wir eigentlich, und das ist auch ganz schön, damit haben wir eigentlich den Bogen wieder zum ganz Beginn unseres Gespräches. Ich mache eigentlich das, was mir am meisten Freude bereitet. Ich bringe den Leuten bei, bessere Geschichten zu erzählen über sich selbst, über ihre Themen. Und ich finde Wege, wie man für diese Geschichten das richtige Publikum findet. Egal, ob es um Homepages geht, um TikTok oder um LinkedIn. Und das macht mich total froh. Und ja, wer mich dabei begleiten möchte, kann zum Beispiel meinen Newsletter abonnieren. Der ist umsonst und draußen und heißt How to Story. Und da verrate ich, hast du alle zwei Wochen, wenn die Kita-Virenlage es zulässt, verrate ich alle zwei Wochen die besten Tricks darüber, wie man gute Geschichten erzählt.
Sehr schön. Und deine Webseite www.karlinemohr.de?
Ja.
Da findet man, kann man sich wahrscheinlich auch für den Newsletter anmelden.
Ja.
Sehr schön. Karline, vielen, vielen Dank. Es ist wirklich sehr selten, dass man jemand hat, der wirklich so viel Erfahrung hat wie du und vor allen Dingen auch so toll diese Geschichten hat, darum auch erzählen kann. Ich fand es sehr faszinierend, vor allen Dingen dieses Thema, das ist ja immer eigentlich ist es so mein Narrativ zu sagen, okay, Transformation ist Storytelling. Ja. Und das hast du ja im Prinzip ja eigentlich auch gesagt, ohne die gute Geschichte drumherum verändert sich halt auch nichts. Man muss den Leuten erklären, warum sie sich verändern sollen, nach innen und nach außen. Und da fand ich die Beispiele, die du gebracht hast, extrem, extrem wertvoll. Vielen Dank dafür, vielen Dank für deine Zeit. Wer dich sozusagen bei dir zur Newsletter anmelden will, auf www.karlinemohr.de, dort anmelden. Wer den Podcast hier gut fand, dann abonnieren, kennt das Spiel, oder auch mal eine Bewertung da lassen, das freut mich sehr. In diesem Sinne dann liebe Grüße und ich wünsche dir viel Erfolg in der Selbstständigkeit.
Vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir hören, lesen, sehen uns alle nochmal.
Auf jeden Fall. Bis dann. Ciao.
Tschüss, tschüss.